IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Mein Name ist Christina Nagler, ich bin die Geschäftsführerin der IGEFA. In unserer aktuellen Staffel geht es um die Frage, was Gesundheitsjournalismus bewegt. Ich freue mich sehr, dazu mit namhaften Journalistinnen und Journalisten spannende Gespräche zu führen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: Gesundheitskompetenz. Also darüber, wie gut Menschen Gesundheitsinformationen verstehen, einordnen und im Alltag für sich nutzen können. Denn Informationen über Gesundheit sind heute überall verfügbar. Gleichzeitig wird es für viele Menschen nicht unbedingt leichter, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Zwischen Social Media, Halbwissen, Alarmismus, Werbung und echter wissenschaftlicher Einordnung. Darüber möchte ich heute mit einem Gast sprechen, der seit vielen Jahren sich genau mit dieser Schnittstelle beschäftigt. Mit Wissenschaft, Medizin, öffentlicher Debatte und der Frage, wie man komplexe Themen verständlich macht, ohne sie zu verfälschen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Albin Schönberger, Leiter des Wissenschaftsressorts beim Profil. Herr Schönberger, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich meinen heutigen Gast kurz vorstellen. Albin Schönberger ist, wie ich schon gesagt habe, Leiter des Wissenschaftsressorts beim Profil und er ist auch Autor, Dokumentationsgestalter und vielfach ausgezeichneter Wissenschaftsjournalist. 2024 wurde er zuletzt mit dem Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet. Herr Schönberger, Informationen rund um Gesundheit sind ja heute überall gegenwärtig. Aber ich finde, statt dass es einfacher ist, sich zu orientieren, scheint es jetzt doch oft eher komplizierter zu werden. Ist das ein Problem unserer Zeit oder ist es das Problem, dass Informationen heute nicht mehr fehlen, sondern dass wir alle glauben, ohnehin alles schon zu wissen?
Naja, beides würde ich sagen. Wir sind natürlich einerseits von Informationen überflutet. Wir bekommen überall Gesundheitsinformationen. Wenn ich einen Computer aufdrehe und soziale Medien starte, werde ich überschwemmt von Gesundheitsinformationen aller Art oder jedenfalls von Informationen, die so tut, als wäre sie Gesundheitsinformation. Es ist alles voll damit natürlich. Ja. Es ist aber natürlich schon auch ein Problem insofern der Zeit, als die Menschen wahrscheinlich früher, was hat man früher gemacht? Man ist zum Arzt gegangen und hat gefragt und hat einfach akzeptiert, was der Arzt gesagt hat. Und man hat wahrscheinlich auch sich eher damit abgefunden, dass man ab einem gewissen Lebensalter Probleme hat. Das war halt so. Ja. Man war halt ab einem gewissen Alter alt. Und hat gesagt, okay, das ist halt mit bestimmten Problemen verbunden. Das ist halt so und das kann man halt nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
Oder man hat die Mama gefragt oder sonst jemand, der was wusste.
Natürlich, ja. Und heute, man hat schon ein bisschen die Erwartungshaltung vielleicht auch, dass man ein Recht auf ganz körperliche Unversehrtheit und ewige Jugend hat. Und man hat völlig so zu funktionieren, wie man es halt mit 20 auch gewohnt war. Also ich vermute, man tut sich schon ein bisschen, also viele Menschen tun sich schwerer damit, sich damit abzufinden, dass man halt gewisse Beeinträchtigungen im Laufe der Jahre ansammelt, mit denen man irgendwie umgehen und leben muss. Und beides zusammen, nämlich eine Unmenge an Informationen, die mir verspricht, du kannst jedes Problem, das du hast, lösen mit einer gewissen Grunderwartungshaltung. Sagen, ich habe ein Recht drauf, dass ich irgendwen jetzt konsultieren kann, der mir das wegmacht irgendwie. Beides sind wahrscheinlich schon Dinge, die dazu beitragen, dass man halt eine gewisse Grundunzufriedenheit entwickelt. Ja, meine Diagnose, das ist jetzt keine evidenzbasierte Einschätzung, sondern halt Erfahrungswerte. Ja?
Ja, und glauben Sie nicht auch, dass Information zu haben ist das eine und sie dann richtig einordnen zu können ist das andere? Woran merkt man im Alltag besonders schnell, dass viele Informationen, Gesundheitsinformationen zwar aufnehmen, sie aber, glaube ich, nicht wirklich richtig einordnen können und dann zwischen Verharmlosung, Verunsicherung, gefährlichem Halbwissen pendeln?
Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Ne? Wie soll der Laie Gesundheitsinformation korrekt beurteilen können? Ich meine, ich sehe ja, wie allein wir uns plagen. Es ist unser Beruf, mehr oder minder auch mit diesen Dingen umzugehen. Wir sind auch gewohnt, Fachliteratur zu lesen. Wir sind gewohnt, mit Experten zu reden. Und trotzdem stellen wir fest, wie leicht man Fehlinformation aufsitzen kann oder wie oft man nachstochern muss, um etwas wirklich auf den Boden der Evidenz zu bringen. Ja, es ist, also wie soll das jemand, es ist aber unser Beruf mehr damit. Also wir können viel Zeit investieren, um diese Dinge zu überprüfen und haben halt auch eine gewisse Erfahrung auch und auch die entsprechenden Quellen dafür. Für den durchschnittlichen Menschen ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Ich meine, ein paar Dinge und ein paar Kriterien, glaube ich, kann man schon anlegen und im Hinterkopf behalten, um zu erkennen, ob was wahrscheinlich, seriös oder andersrum. Es gibt ein paar Kriterien, wo man wahrscheinlich schon erkennt, was ist kompletter Blödsinn und man sollte sich nicht auf nichts verlassen. Ja. Aufpassen muss man, glaube ich, immer dann, wenn ein einziges Problem als Ursache für alle möglichen Beschwerden dargestellt wird. Also es gibt ja, diese Trends werden wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben. Alle drei Monate in der anderen, einmal ist es die Leber an allem schuld, dann, ich weiß nicht, haben alle ein Cortisolproblem und so. Ja. Und dann wird also alles diesem einen scheinbar einfachen Problem zugeschrieben. Ne? Selbstverständlich auch verknüpft mit einer einzigen Lösung, die mir überall da hinweg hilft. Ja. Also immer, wann sowas auftaucht, ja, eine Ursache ist die Quelle für alle gesundheitlichen Probleme, respektive ich habe hier eine Lösung, diese Dose an Pillen oder dieses Gerät verwendest, dann ist alles gelöst, da Finger weg. Also das ist, glaube ich, also alles, was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist meistens auch nicht wahr. Also, das kann man mal alles ausschließen.
Wie machen Sie das in Ihrer Recherche?
Sehr viel lesen. Ja? Ja. Sehr viel lesen. Ich meine, ich lese auch, wo immer es möglich ist, Originalliteratur, also wissenschaftliche Papers, aus Ackergarantien. Also auch da muss man vorsichtig sein und man lernt ja im Laufe der Jahre dazu. Was sagt eine einzelne Studie oft? Gar nichts. Ich brauche eine gewisse kritische Menge an Studien, die zum gleichen Ergebnis gelangen, die in einer bestimmten Art und Weise durchgeführt worden sind. Also das lernt man mit der Zeit, aber das sind nicht alles Dinge, die man nicht verlangen kann von einem durchschnittlichen Patienten. Ja. Das ist unmöglich. Nicht? Aber ich lese natürlich sehr viel und ich meine, wenn man über die Jahre sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, dann kriegt man schon eine gewisse Fähigkeit einzuschätzen, was solide ist und was nicht. Und wenn dann eine Arbeit allen anderen krass widerspricht, kann das vielleicht ein Durchbruch sein oder es ist falsch. Also beides. Wobei Occam's Razor, die einfachste Lösung ist meistens richtig, es ist dann halt meistens nicht zuverlässig. Ja?
Sie haben es vorher eh schon selber gesagt, man findet sich vielleicht mit kleineren Beschwerden ab, man wartet ab. Man handelt, sage ich mal, ohnehin zuerst mal selbst. Also wir sehen es, viele Menschen kümmern sich sowieso um Alltagsbeschwerden zuerst mal selbst um sich. Sie informieren sich, gehen vielleicht in die Apotheke, nehmen etwas, das vielleicht sich schon bewährt hat. Entscheidend ist, finde ich, also nicht, ob sie das tun, sondern wie man diesen Umgang möglichst sicher und verantwortungsvoll gestaltet. Was glauben Sie, braucht es dafür? Für diese verantwortungsvollen, sicheren Umgang?
Ich meine, es gibt ja zum Glück eine Expertengruppe, die man fragen kann, auch als durchschnittlicher Patient. Man nennt sie Ärzte und im Regelfall...
bei jedem Schnupfen, sage ich mal, beim Arzt. Da bin ich vielleicht hier.
Der durchschnittliche Schnupfen geht auch nach 7 Tagen oder aber einer Woche vorbei. Sonst, wenn irgendwas Ernsteres zu befürchten steht oder Beschwerden über längere Zeit andauern, geht man halt im Regelfall doch zum Arzt. Ja? Ja. Und vielleicht ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich meine, das sind halt die Menschen, die sich im Regelfall auskennen und die das auch studiert haben und im Regelfall auch langjährige Erfahrung damit haben. Und ich meine, wenn die Wasserleitung rinnt, gehe ich auch zum Installateur und wenn mein Auto hieß, gehe ich auch zum Mechaniker. Ja. Also das klingt jetzt vielleicht langweilig, aber es hat sich dann doch über die Zeit bewährt, dass man zu Menschen geht, die sich im jeweiligen Fachgebiet auskennen. Ja. Ja. Natürlich kann ein Arzt schlecht sein, er kann sich irren, so wie wir alle uns ununterbrochen irren können. Aber im Regelfall sind es doch die Menschen, die Fachkompetenz mitbringen und die mir wahrscheinlich weiterhelfen, wenn ich ein Problem habe. Und wenn jetzt die Frage ist, wo kann ich mich informieren, was kann ich lesen? Ich glaube, da braucht man schon wirklich ein bisschen Erfahrung, um sich zu orientieren. Es gibt tolle Wissenssammlungen, die man konsultieren kann. Die großen amerikanischen Kliniken haben das alle. Ja. Weil wenn ich auf die Website der Cleveland Klinik gehe, wenn ich auf die Website der Mayo Klinik gehe, Harvard, was auch immer, werde ich eine unglaubliche Fülle an wirklich guten, soliden Gesundheitsinformationen finden. Toll aufbereitet, ja, kann sich bei uns keiner leisten. Ja. Wäre schön, wenn die das auch hätten. Ja. Aber ich brauche dann halt schon eine gewisse Fachkompetenz, um das lesen zu können. Ich muss gut Englisch können, ich muss in der Lage sein, muss ich medizinische Fachbegriffe verstehen? Nein, nicht unbedingt, weil das wirklich sehr gut und sehr allgemein verständlich aufbereitet ist. Und manchmal denke ich mir, schade, das finde ich bei uns nicht. Wo ich Symptombilder beschrieben bekomme und mir denke, hey, wieso erklärt mir das hier niemand? Ja. Weil die halt auch die Kapazitäten haben und vor allem die Kohle haben, solche Informationssammlungen zu erstellen. Ja? Das ist halt bei uns leider nicht üblich. Ja? Aber trotzdem, da ist schon trotzdem ein Filter drin, den ich von den durchschnittlichen Patienten nicht erwarten kann. Ja?
Greifen Sie dann solche Themen, wenn Sie so was Spannendes lesen, greifen Sie das dann gerne auf, gehen auch, sag ich mal, in die Abwägung, Wahrscheinlichkeiten und dass es einfach auch Restunsicherheiten gibt?
Das ist so, ja. Also 100%ige Garantie, dass etwas korrekt ist oder dass mich das ans Ziel bringt, habe ich halt nie. Das ist so. Aber ja, ich greife das schon immer wieder auf und mir denke, aha, interessant. Wobei ich lese natürlich auch die, es gibt ja eine Unzahl an Newsletters von Wissenschafts- und Medizinjournalen. Ich schaue mir das an. Ja? Mhm. Und da sind immer wieder spannende Dinge drinnen. Ein Beispiel, das ist jetzt eh schon bei uns ein bisschen angekommen, aber das war lange in unseren beiden überhaupt kein großes Thema. Silent Inflammations, also stille Entzündungen, die sich im Körper ansammeln und die dann unmerklich auch Organe schädigen können und sowas. Das ist inzwischen auch bei uns ein bisschen angekommen, aber die längste Zeit war das kein Thema. Und das hat man auf amerikanischen Websites, das hat man in Fachjournalen, als Nature, Science, was auch immer es da alles gibt, war es dort längst Thema.
Ja.
Aber jetzt die Frage, wie kann ich den einzelnen Patienten Orientierung geben, sagen, schau dorthin und du wirst die Information finden, die du brauchst, das ist nahezu unmöglich.
Ich meine, wir haben jetzt ja vorher schon gesagt, viele informieren sich im Netz. Ja, Sie haben auch angesprochen, okay, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu klingen, ist es wahrscheinlich Quatsch.
So ist es, ja.
Ist glaubwürdig, was nicht. Haben Sie so einen Wunsch oder eine Vorstellung, wo könnte man für Österreicherinnen und Österreicher das aufbereiten, dass Sie sagen, hier habe ich verlässliche Informationen? Haben Sie da?
Das wäre ein tolles Projekt. Wär mein Traumprojekt, ja, ja. Dass man so eine Datenbank aufbaut, wie es zum Beispiel, ich sage eben, Cleveland oder solche Kliniken haben. Ja. Ich meine, das wäre halt also eine Lebensaufgabe und zwar für mehr als nur eine Person, einen riesigen Fundus an Wissen, an medizinischem Wissen aufzubauen, gemeinsam natürlich mit Medizinern, die erstens, also einerseits in der Praxis tätig sind, andererseits aber auch in der Forschung tätig sind und dafür die verschiedenen Symptombilder und Krankheitsbilder eine umfassende Informationsdatenbank aufzubauen. Da müssten halt Krankenhäuser dabei sein, da müssten, ich weiß nicht, ja, Unikliniken dabei sein, aber so etwas aufzubauen, das hätte unglaublichen Nutzen. Das wäre ein Traumprojekt. Ich kenne sowas im deutschsprachigen Raum gar nicht.
Stimmt, gebe ich Ihnen recht. Gerade wir vertreten ja die Consumer Healthcare Industrie und sind massiv daran interessiert, seriöse Informationen für die Menschen, eben für ihre, sage ich mal, kleinere Probleme zu geben, Orientierung zu geben, ohne Probleme klein zu reden, ohne Verunsicherungen zu erzeugen oder mit einfachen Versprechen zu arbeiten. Was kann man wirklich tun, um verlässliche Infos zu geben? Ja?
Es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Selbst ich merke es ja immer wieder, nicht, wo man dann bestimmte Dinge liest und denkt sich, also entweder, das glaube ich jetzt nicht, man kann dann Überraschungen in beide Richtungen erleben. Ja. Man denkt sich, das finde ich esoterischer Quatsch. Ja. Und dann schaut man auch wieder, hey, Moment, nein, das stimmt ja gar nicht. Das hat ja doch eine seriöse Grundlage. Ja. Ich sage jetzt ein Beispiel, weil ich das unlängst mal gelesen habe. SIBO war das genannt, denn das SIBO-Syndrom. So, ja. Ja, was ist das? Ja. Und das heißt, also SIBO steht für Small Intestine Bacterial Overload. Das bedeutet, eine übermäßige Bakterienbesiedlung des Dünndarms, das kommt vor, ist dann mit allen möglichen Darmbeschwerden verbunden. Und ich dachte, das gibt mir was nicht. Ja, so, dann habe ich nachgeschaut und komme drauf, ach, das stimmt ja wirklich, das gibt es tatsächlich, ist gut beschrieben, ist auch testbar, ist zum Beispiel wird debattiert als Ursache für dieses ominöse Reizdarmsyndrom und so. Ja. Also das ist kein esoterischer Quatsch. Ja. Also man kann Überraschungen in diese Richtung erleben und in die andere natürlich genauso, wo man dann nicht noch sagt, das ist also wirklich nicht. Ja. Beides gibt's. Ja. Ich will nur zeigen damit, wie schwierig es ist, selbst wenn man sich mit der Materie wirklich auseinandersetzt, dass man dann auf eine solide Basis kommt. Das ist wirklich nicht einfach. Ja. Ich verfolge auch die Seite sehr, sehr empfehlenswert, wenn man sich dafür interessiert, weil man ein bisschen freak ist. Retraction Watch. Die machen nichts anderes, als die Studienlandschaft beobachten und berichten über zurückgezogene Studien, über Betrug in der Forschung, über Unsinn, der über Jahre berichtet wird und so weiter. Also, wo KI Fakes in Fachjournalen unterwegs und so weiter. Ja. Und auch da sieht man dann, das, was ich lesen muss, nicht unbedingt stimmen. Ja. Und wie vorsichtig man oft mit diesen Dingen umgehen muss. Ja. Aber das ist für den durchschnittlichen Leid wahnsinnig schwierig. Darum glaube ich tatsächlich nach wie vor, es hat schon einen Sinn, einfach sich mal vom Arzt seines Vertrauens beraten zu lassen. Zunächst in Kliniken sind auch viele Menschen, die sich gut auskennen. Und ja, in der Tat, darüber hinaus eine breite, gute Gesundheitsinformation mit einem gewissen Gütesiegel drauf.
Ja, genau.
Das hätte schon was.
Das haben wir heute noch nicht, aber wir könnten dran arbeiten.
Das wäre schön.
Plus nochmal ganz grundsätzlich gefragt, wenn Sie unseren Hörerinnen nur eine einzige Fähigkeit mitgeben dürfte, welche wäre das? Was sollte, finden Sie, jeder Mensch lernen, um im Alltag besser mit der eigenen Gesundheit umzugehen?
Schwierig, das auf eine einzige Fähigkeit herunterzubrechen. Ja.
Superpower.
Die Superpower ist leider eine Illusion, die haben wir alle nicht. Man wird wahrscheinlich auch akzeptieren müssen, dass es keine hundertprozentigen Garantien gibt. Die Sehnsucht nach Gewissheit ist eine Illusion. Das gilt natürlich für alle Bereiche des Lebens.
Ja.
Aber man muss sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Es gibt auch keine Abkürzungen. Ich glaube, die Hoffnung, ich mache jetzt schnell, das funktioniert nicht. Und ein Medizinstudium auf Facebook oder anderen sozialen Medien funktioniert auch nicht. Das haben wir ja in der Pandemie ganz deutlich vor Augen geführt bekommen, wie auf Millionen Menschen innerhalb von ein paar Monaten Experten für Viren waren. Ja. So funktioniert das halt nicht. Ja. Gehen Sie zum Arzt. Also wenn Sie bei aller berechtigten Skepsis auch in die Ärzteschaft, die ja auch nicht immer fehlerfrei ist, und die ja, auch das muss man dazu sagen, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt noch, die ja auch gar nicht mehr in der Lage ist, all das Wissen zu überblicken, das geht nicht. da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs noch einmal, ne? Weil ja nicht nur wir mit Informationen überflutet sind, sondern auch die Medizin. Was im Grunde ja super ist, aber es kommt so wahnsinnig viel neues medizinisches Wissen raus. Das ist großartig. Das ist nicht großartig, was man heute alles rausfinden kann. Das ist wirklich beeindruckend. Nur, das ist praktisch unüberblickbar. Ja. Das Gleiche gilt für Medikamente. Es sind so viele und so viele neue, dass kaum ein Mediziner in der Lage sein kann, hat mir unlängst mal einer erklärt, ein Onkologe, das ist unüberblickbar. Es ist wahnsinnig schwer, eine richtige Medikation zu verordnen, weil eben so viel da ist und so viel Neues da ist, dass natürlich auch wiederum miteinander interagieren kann. Und wo kommen wir dahin? Wir kommen dorthin, dass man schätzt, dass ungefähr zumindest 10% aller Verschreibungen von Medikamenten im Klinikalltag falsch sind, weil man nicht mehr in der Lage ist, das zu überblicken. Ja? Also man ist von dieser Flut an Wissen und an Möglichkeiten reden, betrifft das natürlich genauso die Ärzteschaft. Und trotzdem, es ist die erste sinnvolle Anlaufstelle, die jemand haben kann.
In Zeiten von Ärztemangel, was empfehlen Sie dann aber, wenn ich sage, ich kriege meinen Termin erst in 3 Wochen?
Tja, gute Frage. Ne? Haben wir einen Ärztemangel oder haben wir ein Systemproblem? Also die meisten Studien würden einen Ärztemangel bestreiten. Ja? Da haben wir uns vor einigen Jahren den Zorn einiger Organisationen zugezogen und gesagt, es gibt keine Ärztemangel, aber es gibt dafür Organisationen. Das gibt es schon. Ja.
Ja. Den Termin habe ich als Patient trotzdem nicht. Ja.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja. Das können wir leider jetzt hier auch nicht lösen. Ne?
Das bringt uns wieder zurück zu einer Plattform, die mir vorher vielleicht doch helfen sollte.
Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Jetzt kann man sicherlich nicht allen Menschen raten, ihr müsst euch jetzt in die Materie vertiefen. Ja, ihr müsst Medizin lernen. Ja, und damit ihr das beurteilen könnt, was in Nature, in Science, in The Lancet und ich weiß nicht, wo überall drin steht, das geht halt nicht. Ja.
Nein, das geht auf keinen Fall. Aber so ein bisschen in den Körper reinhören und ein bisschen Verständnis für.
Ja, aber beides reinhören. Also ich bin ja sehr skeptisch, was so den Hausverstand und das alles betrifft.
Den müssten wir wieder zum Leben erwecken, den Hausverstand.
Ich bin mir nicht sicher, das wäre ein eigenes Thema, ja. Aber sehr oft ist der Hausverstand ein Trottel in Wirklichkeit. Ja. Und da kann man so leicht in die Irre gehen. Ja. Auch das Verbinden von, der Mensch ist ja darauf gepolt, immer Zusammenhänge und Ursachen zu finden. Ja. Und jetzt hat er ein bestimmtes Symptom. Und dann macht er irgendwas oder lässt etwas weg und man ist dann rasch verleitet zu sagen, aha, das war deshalb. Ja? Aber wir bringen oft Ursache und die berühmte Geschichte Korrelation und Kausalität, nur weil zwei Dinge zeitgleich auftreten, heißt das nicht, dass sie miteinander verbunden sind. Ja? Deswegen macht man heute große klinische Studien, um rauszufinden, wo es liegt wirklich. Ja? Ja. Ich habe ein Problem. Dann mache ich irgendwas und nach 2 Wochen ist weg und dann nehme ich an, das war deswegen, kann leider oft in die Irre führen, weil nämlich die allermeisten Dinge von selber weggehen. Das ist das Geheimnis vieler alternativmedizinischer Präparate. Man hat irgendwas, dann nimmt man das, dann ist weg und man glaubt, das war deswegen. Dabei wäre es eh weggekommen, ganz von selber.
Glauben Sie, dass trotzdem eine Steigerung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung hier nicht zu positiven beitragen würde?
Doch, aber jetzt müssen wir mal definieren, was ist Gesundheitskompetenz, ja? Und ist sie wirklich so schlecht? Ich weiß das nicht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie es um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung bestellt ist. Und schon gar nicht im Vergleich zu früher.
Ja.
Wissen wir, dass das so schlecht ist?
Angeblich, ja, gibt es Studien.
Ah, also ich kenne keine, ja.
Wir fallen nicht tot wie die Fliegen um. Also
Nein, wir leben immer länger. Wir leben immer länger gesünder, nämlich im Vergleich zu früher. Das heißt nicht, dass das ausreichend ist, ja. Aber gehen wir doch mal 1, 2, 3 Generationen zurück. Schauen wir uns an, wie es früher um Kindersterblichkeit bestellt war. Schauen wir uns an Menschen, die früher 60 Jahre alt waren. Wir kommen uns manchmal heute vor wie 85. Ja. Ja. Also so ist es ja nicht. Ja. Wir können Krankheiten behandeln, die man vor 20, 30 Jahren nicht behandeln hat können, wo chancenlos war. Ja. Also So ist das ja nun wieder nicht, dass die Menschen, also man hat immer den Eindruck, das wird alles viel schlechter, also das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht wahr.
Stunden Lebensjahre sind angeblich die, die nicht steigen.
Genau, die steigen nicht, aber das ist, auch das ist ein bisschen ein verzerrter Vergleich, weil früher hat man diese nicht gesunden Lebensjahre zwar nicht erlebt. Gehabt, weil man tot war. Genau. Ja. Aber ja, es stimmt natürlich, dass man daran arbeiten sollte, weil je mehr gesunde Lebensjahre jemand hat, desto besser ist es. Ja? Gar keine Frage. Ja?
Ja.
Aber ich meine, da schwingen natürlich dann auch wieder Dinge rein, die die Menschen sehr wohl selber beeinflussen können. Da sind wir natürlich bei Lebensgewohnheiten, da sind wir bei halt diversen Verhaltensweisen, die auch dazu beitragen, dass man halt einen gewissen Abschnitt seines Lebens nicht gesund ist. Und es gibt natürlich einen Faktor, den können wir halt sehr schlecht beeinflussen. Und da waren sehr wohl wieder Studien in jüngerer Zeit, nämlich die Genetik.
Ja.
Die doch einen scheinbar weitaus größeren Teil ausmacht, als es gern behauptet wird. Da war jetzt unbedingt eine große Arbeit dazu. Weil man hat in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten dazu geneigt hat, die Rolle der Gene immer wieder, ach, das Gene, ja eh, aber viel wichtiger ist, scheinbar ist die Rolle der Genetik doch etwas größer, als man bisher angeht. Und da können wir wenig dran spüren.
Vielen Dank, auch ein spannendes Thema, vielleicht für einen neuen Podcast. Ja. Vielen Dank, Herr Schönberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie heute mein Gast waren.
Ich sage danke.
Ich sehe es als unsere gemeinsame Aufgabe, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken. Und bin sehr froh über die Arbeit von Gesundheitsjournalisten wie Alwin Schönberger, die Menschen helfen, Gesundheitsinformationen richtig einzuordnen. Unserem Podcast-Publikum danke ich fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Das nächste Interview mit einer Schlüsselperson aus dem Gesundheitsjournalismus finden Sie demnächst auf igfa.at und überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.